ist es Sünde?
Ja, also.
Der Podcast über all das, was eventuell relevant fürs Höllenfeuer ist. Ich bin Christoph, ich darf die Nanny und der Ringrichter gleichzeitig sein. Für diese beiden Herren Urs.
Hallo.
Und Alex.
Hallo.
Ihr seid nicht Hilfspriester, sondern was, Alexander?
Wir sind Diakone.
Es ist dem Diakon eigen, trotzdem oft im Predigerton daher zu salbadern.
Finde ich überhaupt gar nicht.
Ein herrliches Wort. Schön, dass ich es mal gebrauchen kann. Ja, wenngleich es ja durchaus auch anders ginge. Man kann das ja auch anders formulieren. Man muss ja das nicht so daher salbadern. Dafür habe ich hier meine kleine Hundepfeife. Und meine beiden kleinen Rauhaar-Diakone, wenn die diesen Ton hören, dann sind sie darauf trainiert, sofort aufzuhören und ihren vielleicht durchaus klugen Gedanken bitte doch nochmal so zu formulieren, dass man ihn auch ohne regelmäßigen Kirchbesuch oder Theologiestudium folgen kann. Wer am Ende der Folge am häufigsten zurückgepfiffen wurde, der kriegt eine Strafe für die nächste Folge aufgebrummt. Jetzt stellen wir noch den Timer an der Kirchturmuhr. So, und dann geht's auch schon los. Ihr könnt uns gerne ja Fragen schicken an die Adresse in den Shownotes oder als Kommentar in dem sozialen Medium, in dem ihr eben über unseren Podcast gestolpert seid. Das hat auch unsere Hörerin Dorothee aus Bremen gemacht. Und Dorothee möchte gerne wissen, und ich finde, das ist wirklich ein Klassiker.
Ist es Sünde, Heavy Metal zu hören?
Zunächst also das Bekenntnis. Hört ihr Heavy Metal? Und Alex, nein, Bon Jovi ist kein Heavy Metal. Ich sag das vorher schon mal dazu.
Exakt, das ist kein Heavy Metal. Ich hab früher mehr gehört, aber ich höre auch noch Heavy Metal, ja.
Wer ist Bon Jovi? Mm,
ganz genau. Alex, hörst du manchmal Heavy Metal?
Ich höre kein Heavy Metal, nein. Ich sitze lieber zu Hause unterm Lampenschirm und meditiere.
Mhm, ganz genau. Urs, du hast ja auch schon manches Mal aufgelegt bei Hochzeiten und so. Kann man das eigentlich als Kombipaket bei dir buchen? Also du machst die Trauung und bist der DJ?
Ja, ich bin nur so, ich habe nur so alte Scheiße drauf. Also aktuelle Musik kenne ich mich leider überhaupt nicht mit aus. Es ist mit mir leider genau das passiert, was man früher immer prognostiziert hat. Irgendwann so Ende 20 hört man auf, moderne Musik zu hören, und ich kann nur so alten Kack auflegen.
Gut, ich für meinen Teil muss sagen, ich mag das sehr gerne, wenn du alten Kack auf Partys spielst, du machst das sehr gut. Aber du kannst uns deshalb vielleicht ein bisschen treffsicherer sagen, als Alex und ich das könnten. Was ist Hard Rock, was ist Heavy Metal? Kannst du das irgendwie...
Oh, da können wir jetzt hier...
Ja, wir haben nicht so 20 Sekunden oder nein, weniger. Nein,
ich gehe kurz raus.
Also damit, nein, kann man, damit kann man jetzt hier geflisslichen Shitstorm auslösen. Also das kann man überhaupt nicht trennscharf voneinander abgrenzen, okay, finde ich.
Was ist dann für dich Heavy Metal? Wie definieren wir das? Ja. Also ich weiß, irgendwie Ende der 60er wurde der Rock'n'Roll auch mal härter und düsterer, und dann war irgendwie so Black Sabbath, glaube ich, die erste Band, die so richtig Heavy Metal war, oder?
Auch heute würden doch viele Leute sagen Black Sabbath. Also wenn du das nicht weißt, historisch weißt, würden Leute, die heute Metal hören und das zum ersten Mal hören, würden wir die auch sagen, hä, was? Das ist doch kein Metal. Ja, damit hat es angefangen, kann man schon sagen. Und ich finde, es muss halt eine gewisse Geschwindigkeit haben, es muss eine gewisse Lautstärke haben und es muss eine gewisse Brutalität haben.
Jetzt haben wir es ja schon beim Namen dieser Band gehört, Black Sabbath, also der schwarze Sabbat, gemeint ist der Hexensabbat. Also das spielt schon mit christlicher Symbolik, aber eben dann mit den dunklen Teilen der christlichen Symbolik. Da geht es viel um Teufel und Dämonen, sei es in den Namen der Bands, aber auch im Look, der gepflegt wird. Was war zuerst da, glaubt ihr, dass der Metal sich diese Themen genommen hat oder dass von außen gesagt wurde, das ist Teufelsmusik?
Boah, das ist eine gute Frage. Und das, ach, keine Ahnung.
Die Ästhetik, also ich würde sagen, Metal ist ja vielfach auch total kritisch mit Kirche, ganz, ganz kirchenkritische Texte, Teile nicht. Und dann muss man immer sagen, ja, ohne uns wird es euch nicht geben. Ne? Also das mal ganz klar, also zumindest Teile, andere Teile vielleicht schon, aber diese gewisse Ästhetik, die gewisse Teile im Metal haben Und damit könnte man jetzt auch einen 5-stündigen Podcast machen, was es alles für unterschiedliche Metal-Sorten gibt.
Ja, Speed-Metal, Death-Metal,
Black-Metal,
Power-Metal,
Doom-Metal, was weiß ich.
Ja, nochmal die Frage, was war zuerst da? Die Verteufelung dieser Musik, weil die so hart und düster klang? Oder dass man mit dieser Ästhetik geliebäugelt hat von den Musikern aus? Und was glaubt ihr, ist das ein Kokettieren gewesen am Anfang der 70er und in den 80ern? Wie ernst nehmen die Metaller selbst ihre Nähe zum Satan?
Wie gesagt, da müsste man unterscheiden, von welchem Metal reden wir denn.
Ja, dann sag mal konkret, wo es dir einfällt.
Ganz viel ist es Koketterie. Ganz viel ist es Koketterie. Und wo die Leute auch sagen, ja komm, das ist ein Stilmittel, um was auszudrücken, auch um ein Lebensgefühl auszudrücken, zu sagen, wo eben nicht die Leute herkommen und sagen, mein Leben, also bei einigen Richtungen, mein Leben ist scheiße und ich nehme die Dinge so und so wahr. Und dann kommen die Leute an und sagen, ist doch alles nicht so schlimm, guck dir mal, always look on the bright side of life und so weiter. Sondern nee, wo jemand auch mal sagt, ja, ist richtig, ich find's auch scheiße. Und ich finde dies scheiße, dies scheiße, dies scheiße. Und da suhlen wir uns jetzt mal richtig rein und das nehmen wir jetzt mal hier zusammen, leben wir unsere Antipathie gegen Dinge aus oder gegen Missstände. Und ich fühle das, was du fühlst, und ich biete dir dafür einen emotionalen Rahmen mit einer gewissen Ästhetik und vor allem mit einer gewissen Musik an.
Aber hörst du Metal so als ein gegen das Schlechte aufbegehren oder was rausschreien? Ist das so? Metal?
Na, aber das Schlechte, etwas Schlechtes beschreiben, ist es auf jeden Fall, ne? Und wo man einfach mal laut anklagend da sein kann. Es gibt auch ja so Festival-Seelsorge, ne, wo Leute, also im Bistum Osnabrück zum Beispiel, den Durchkreuzer, die fahren mit so einem Mobil auf Festivals und sind dann da für die Leute da. Und das gibt es aber auch, zum Beispiel ein Schweizer Pfarrer macht das viel, der ist auch so, auf so Metal-Festivals und redet da mit den Leuten.
Liegt Wacken am Ende im Bistum Osnabrück?
Nein, aber es gibt auch einen Metal-Gottesdienst in Wacken.
Ah.
Also beim Wacken Open Air gibt es auch den Metal-Gottesdienst.
Alexander, du bist nicht der allererste Metal-Fan, oder?
Nein.
Nein.
Ja, sag du doch mal, was du für Musik hörst. Hm? Können wir mal drüber reden, ob das Sünde ist.
Christoph ist der Moderator und ich habe von ihm diese Frage jetzt nicht gehört. Bitte.
Und ich muss dich leider enttäuschen. Also du bist echt ein guter DJ und bei Alex zu Hause beim Essen, ich esse sehr, sehr gerne bei dir, da läuft auch echt immer ganz gute Musik. Du suchst dir irgendwelche schönen Playlists raus.
Nein, nicht wirklich. Ich hätte aber tatsächlich, ganz im Ernst, Urs zum Beispiel, du bist doch mit bestimmten Gruppen wirklich groß geworden und hörst die bis heute einfach total gerne. Ja? Oder ja. Du verbindest doch mit einer bestimmten Musik auch ein bestimmtes Lebensgefühl und so weiter. Und das muss ich ehrlich sagen, das habe ich einfach nie gehabt. Und ich hätte das total gerne gehabt. Ich habe immer gerne Musik gehört, aber ich war wirklich, wirklich, wirklich nie festgelegt. Entweder mochte ich es oder nicht. Also ich kann so ein paar Genres tatsächlich ausschließen. Ne? So. Aber ich kann nicht sagen, boah, wenn es mir besonders gut geht, dann brauche ich das. Und wenn es mir besonders schlecht geht, dann das. Und diesen Song verbinde ich mit der Lebensphase und so. Habe ich einfach nicht.
Ich möchte zum Thema Metal eine Beobachtung beitragen. Meine Oma fand das natürlich grauenhaft und furchtbar, dass sich diese Menschen da wie Monster anziehen und die langen Haare sowieso und so weiter. Ich habe auch nie sonderlich viel Metal gehört, aber bei mir in der Schule haben Leute das gehört, was sie für Metal hielten und so, und hatten dann auch so eine Kutte und so. Und aus dieser Erfahrung weiß ich immer, wenn ich am Bahnhof jemanden nach dem Weg fragen muss, frage ich meistens einen, der so aussieht, weil ich weiß, das sind immer nette Leute.
Ja.
Woher kommt das?
Das kommt daher, also
Völlig harmlose
Vorsicht,
nette Leute.
Genau. Ja. Vorsicht, Hobbypsychologie.
Ja, und auch grobes Vorurteil natürlich.
Genau, Vorsicht, Hobbypsychologie, aber ich kannte, weil ich habe ja Sozialpädagogik studiert und auch in dem Studium der Sozialpädagogik damals gab es sehr viele Metal-Fans. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass man in einem Bereich in der Arbeit, wenn man mit Menschen mit Behinderungen arbeitet oder mit Kindern im Kindergarten und so weiter, braucht es irgendwie einen Ausgleich dafür, dass das Leben immer gut ist und man immer nett ist und man immer Ich-Botschaften versendet und dann ist man mal guckt, was ist denn schön hier gerade, ne? Wo können wir denn anpacken? Du brauchst irgendwo einen Ausgleich für dieses ganze, ich sag jetzt mal, Gutmenschentum. Du musst einmal irgendwo laut Scheiße schreien können. Wir hatten ja auch mal die Folge mit Hass im Stadion. Also irgendwo muss das doch hin. diese Gefühle. Irgendwo muss das doch hin. Und ich habe da auch mit diese ganzen sozial angepassten Abiturienten, mit denen ich auf der Schule war, die dann alle Mittelfinger hoch irgendwo im Publikum standen und gepokt haben wie die Irren, die haben da natürlich auch Sachen ausgelebt, die sie sonst nirgends ausleben konnten.
Also ja, und vielleicht müssen wir auch nochmal sagen, dass es sich ja hier, also bei Heavy Metal, um hochanspruchsvolle Musik handeln kann.
Handeln kann.
Ja, also ich nochmal.
Mein Musiklehrer hat immer gesagt, die Musikrichtung von denen, die ihr alle hört, die am nächsten an der klassischen Musik dran ist, ist der Heavy Metal.
Ja, ganz genau. Ja. Ein guter ehemaliger Freund von mir, Stefan Pacho, schöne Grüße, mit dem habe ich mal irgendwann zu Hause in seiner Studentenbutze gesessen und wir haben uns ein Konzert von Iron Maiden angesehen. Und er hat es mir erklärt. Er hat mir erklärt, worauf ich zu achten habe. Und was
weißt
für,
du noch, was das war? Worauf man achten musste?
Ja, also, Hannes, ich gucke nochmal zu dir. Wie heißt nochmal der Bandleader von Bruce Dickinson, ganz genau, hat einfach eine unglaubliche Stimmvarianz. So. Oder der Schlagzeuger zum Beispiel, ja, beherrscht dieses Instrument im Metal auf eine Art und Weise, da kommen so viele leicht nicht dran.
Ja, was die aus Gitarren rausholen.
Ja, ganz
Töne,
genau.
Auch wenn die natürlich schrill und aggressiv klingen, aber rein technisch ist das schon beeindruckend.
Ja, mir hat das total geholfen, denn aus diesem lauten Krach wird auf mal eine Form, ja, also ich brauchte eine Erklärung, aber als ich so ein paar Sehhilfen oder Hörhilfen hatte, ja, konnte ich erkennen, okay, das ist ja wirklich interessant, was da geschieht. Und schon wird es, ja, bekommst du einen anderen Zugang.
Ja, also, und man muss ja auch sagen, zum Beispiel hier Apokalyptica. Apokalyptica ist ein Quartett von Leuten, die Cello spielen und die spielen Songs von Metallica auf dem Cello. Meine Frau liebt das wahnsinnig. Und die haben mal auf dem Konzert gesagt, es gibt kaum eine schwierigere Musik, die wir spielen, außer vielleicht die von Debussy. Also für die ist die Qualität von Metallica und Debussy, ich habe von Noten und Musik und Instrumenten spielen keine Ahnung, aber für diese Leute, und das sind ausgebildete Konzertcellisten, die sagen, für die ist das auf einer Ebene, ne, was die Qualität angeht. Es gibt auch sicherlich ganz Metal, der nicht so einen hohen Anspruch hat, aber natürlich ist das musikalisch in vielen Fällen total herausfordernd. Alleine ihr kennt euch super mit Stimme aus, was die Leute, die so machen oder so ganz hoch singen und so, was die da stimmlich leisten, ja, und das über 3 Stunden, ja, und dabei überhaupt nicht. Und am nächsten Tag wieder. Ne? Und dass die das schaffen, stimmlich so dabei zu bleiben, dass die das über eine Tour lang aushalten, wo meine Stimme sofort nach einer halben Stunde kaputt wäre und wo gar nichts mehr ging, das ist alleine auch toll.
Also die Leute, die Metal machen, sind manchmal hochqualifizierte Musiker, die eine ganz, ganz komplexe, komplizierte Musik machen. Und viele Leute, die Metal hören, sind sehr, sehr nette, sehr, sehr umgängliche Leute, die mal ein bisschen mit einem gewissen Look kokettieren und einfach auch mal gerne ein bisschen die Sau rauslassen, wenn sie sonst in Kontexten arbeiten, wo es viel um Freundschaft und Blümchen und rosa-rot,
genau,
geht. Gibt es vielleicht doch Punkte, die ein bisschen kritisch sind im Bereich von Heavy Metal? Ich denke jetzt zum Beispiel an die Geschichte, von der ich nicht weiß, ob sie wahr ist. Was ist mit Ozzy Osbourne und den Köpfen der Fledermäuse? Ist es eine Urban Legend oder nicht?
Er hat ja irgendwann mal in einem Interview gesagt, ihm war in dem Moment gar nicht klar, dass das eine Fledermaus war. Er hat da irgendwas in die Hand genommen oder irgendwas hat ihn da angeflogen,
genau,
weiß ich nicht, oder einfach zugebissen. Ich weiß es nicht, ob es eine Urban Legend ist, keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht.
Ozzy Osbourne erzählt selbst, dass er dachte, ein Fan hätte bei einem Konzert im Jahr 1982 ein Halloween-Spielzeug auf die Bühne geworfen. Tatsächlich handelte es sich jedoch um eine echte Fledermaus. Als er den Kopf des Tieres in den Mund nahm, begann die Fledermaus mit den Flügeln zu schlagen. Osbourne versuchte, den Kopf schnell wieder aus seinem Mund zu ziehen, wobei er unabsichtlich den Kopf der Fledermaus abtrennte. Nach dem Konzert wurde er direkt ins Krankenhaus gebracht, wo er vorsorglich eine Tollwutbehandlung erhielt.
Seht ihr denn in dem Kokettieren und mit dem Benutzen von satanischen Symbolen, die sind ja wirklich viele, oder es ist auch sehr düster, also ich weiß nicht, ob Iron Maiden jetzt Teufelssymbolik benutzt, aber die haben ja immer diese ausgezehrte Zombie-Leiche im Bild. Seht ihr darin ein Problem oder sagt ihr, ach Gott, um Gottes Willen, ist ja egal.
Also, ich habe damals einen Freund gehabt, wir hatten ja immer mal wieder was miteinander zu tun in der Schule und da war klar, als Provokation in dessen Haushalt bei dessen Eltern funktioniert das wunderbar. Mhm. Ne? Also dieser Zombie oder dieser Skelett, aber der hat ja noch viel krassere Sachen, zum Beispiel Cannibal Corpse hat der gehört und das waren Band-T-Shirts, mehr wegen der T-Shirts da, wo die dann irgendwie so mehrere untote Figuren eine Frau aufschneiden und ein untotes Baby aus dem Bauch herausholen und das so hochhalten und so, ne?
Triggerwarnung kommt jetzt zu spät.
Die kommt jetzt viel zu spät. Also das waren bei Cannibal Corpse, da gab es immer, aber da gab es auch wirklich furchtbar dumme Interviews, wo die immer gesagt haben, sie machen immer Musik über Terror und Schrecken, ist das nicht ein bisschen einseitig?
Der Terror hat unendlich viele Gesichter.
Und da habe ich immer gesagt, ja, okay, der Terror hat unendlich, warum? Dann machen wir ein anderes Gesicht, so immer dasselbe, was ihr da macht. Ne? Also das sind so Sachen, da muss ich ehrlich sagen, da muss ich ein bisschen lachen. Da muss ich wirklich ein bisschen lachen. Aber es gibt aber auch zum Beispiel so Leute wie Kerry King. Das ist der Haupttexter von Slayer. Slayer, sehr große, sehr bekannte Band. Und Kerry King sagt selber, ich bin Atheist. Ich schreibe aber die besten satanischen Texte der Welt. Obwohl ich natürlich als Atheist auch nicht an den Satan glaube.
Und das finde ich ist ein wichtiger Punkt, dass, ja, glaube ich, viele Atheisten missachten, dass das auch dazu gehört, dass das auch Quatsch ist. Ne?
Ja, genau. Und der sagt aber, ich mache das, um Religion zu karikieren mit meinen Texten. Und der, was ich dann wieder spannend finde, weil die schaffen das, zusammen in einer Band zu spielen, der Sänger von Slayer, Tom Araya, der sagt, ich bin gläubiger und praktizierender Katholik, habe einige Probleme mit der katholischen Kirche, ne? Alex, kennen wir. Aber ich habe auch Probleme mit vielen Texten, die der Kerry King schreibt. Aber wir haben hier einen Job zu tun und ich singe die dann. Und das ist auch hier ein bisschen Teil meiner Arbeit, das dann abzuliefern. Und die Fans wollen es ja auch hören. Und die Kritik von Kerry ist auch angebracht, deswegen singe ich das. Und deswegen ist das hier ein angebrachte ästhetische Kritik, die, das muss man wohl sagen, die allermeisten Leute im Vatikan nicht mitbekommen.
Aber sehr, sehr beeindruckend. Das ist ja eine Form der Kommunikation, die würde man sich sehr, sehr wünschen, dass mehr Leute, die so unterschiedlich denken, miteinander umgehen würden. Wie wirkt die Show auf dich? Wie wirkt die Optik auf dich, Alex?
Also, für mich ist das tatsächlich etwas Urchristliches. Ja? Wenn wir zum Beispiel an Halloween denken. Ja? Halloween, urchristliches Fest, All Hallows Eve, ja, der Vorabend von Allerheiligen, wo eine Art Spiel mit dem Tod betrieben wird, ja, und durch Straßen oder wie auch immer ziehen eben verkleidete Menschen und meistens sind es ja irgendwelche Horrorfratzen, Skelette und so weiter. Um einfach nochmal zu zeigen, ja, wir spielen damit, wir dürfen uns auch gruseln, aber wir wissen natürlich, das Böse hat nicht das letzte Wort. Ich würde aber gerne noch ein anderes Fass aufmachen an der Stelle. Beziehungsweise, ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe vor Jahren mal eine interessante Anfrage bekommen. Ja, einer Gruppe, die sagte, ja, wir würden gerne mal etwas hören von Ihnen. Können Sie mal einen Vortrag halten zum Thema Engel? Ja, so. Und ich habe gedacht, Engel, ja, okay. Ja, das ist doch was Theologisches. Und ich habe gesagt, sicher. In meinem gesamten Theologiestudium sind mir Engel nicht untergekommen. Ich fand die Anfrage aber interessant und habe recherchiert. Und man muss dazu sagen, also, wieso heißen Engel eigentlich Engel? Engel, ne, Angelus, der Bote. Ja, also, es gibt in der Bibel an vielen, vielen Stellen, unterschiedlichen Stellen.
Bist du auch so super gespannt, was das mit Heavy Metal zu tun
hat? Ja, oder ich finde es auch einen langen Anweg.
Ja, Stellen, ja, da geht es um Boten. So, um Engel, die irgendwie Menschen herausfordern. Und wisst ihr es, wie lautet der Gruß der Engel in der Regel?
Nicht moin?
Nee, nicht moin. Fürchtet euch nicht. Und wahrscheinlich nicht ohne Grund. Wahrscheinlich nicht ohne Grund. Das waren nämlich furchterregende Gestalten, die die Menschen gefordert haben. Also, so.
Und sie fürchteten sich sehr.
Und sie fürchteten sich sehr. Hier, ja, ganz genau. Also,
Disclaimer eigentlich.
Wir reden hier nämlich nicht, und jetzt kommt's, wir reden hier nämlich nicht von kleinen, niedlichen Puttenengeln, die ganz süß aussehen und einfach ganz brave Wesen sind. Nein, wir reden hier von furchterregenden Gestalten, die den Menschen nichts Böses wollten, ja, aber sie herausgefordert haben.
Michael mit dem Schwert und so.
Michael, ne? Mit dem Schwert, ganz genau. So. Und dann gibt es, das hat sich dann irgendwann verselbstständigt, die Idee der sogenannten gefallenen Engel. Also zum Beispiel Lucifer. Ja? Ja,
und dem kommst du dann auch nicht mit Mückenspray bei. Ne?
Ganz genau. Ein Dämon sozusagen, ja, weil der ist nicht gut. Aber die Bibel spricht davon nicht. Und das ist das Interessante. Es gibt in der Bibel tatsächlich viele Stellen, wo auch Engel auftreten, sogenannte dunkle Engel, und die ja auch im Auftrag Gottes quasi handeln, aber auf den ersten Blick böse Dinge tun. Zum Beispiel der Kampf am Jabok. Wir werden die Bibelstelle nochmal nachreichen, ja.
Der Kampf von Jakob am Jabok wird im biblischen Buch Genesis Kapitel 32, Verse 23 bis 33 erzählt.
Da ringt ein unbekanntes Wesen mit Jakob und verletzt ihn auch. Oder, noch besseres Beispiel vielleicht, der Würgeengel, der im Auftrag Gottes durch Ägypten zieht und die Erstgeborenen der Ägypter ermordet. Ja. So. Und jetzt würden wir es uns zu leicht machen und sagen, naja, das sind gefallene Engel. Nein. Auch diese dunklen Erfahrungen, diese widersprüchlichen Erfahrungen, die jetzt gar nicht ohne weiteres zusammenzubringen sind mit dieser Vorstellung des liebenden Gottes, handeln in dessen Auftrag. So, was hat das mit Heavy Metal zu tun?
Langsam wird es mir klar.
Wenn ich also dieses Dunkle, dieses Böse, dieses nicht einfach zu verpackende Gruselige besinge, ja, dann ist das aus meiner Sicht etwas zutiefst christlich-biblisches.
Genau, also dieser Festivalseelsorger in der Schweiz, der bei diesem Metal-Festival ist, der sagt immer, was haben wir denn aus Gott gemacht? Den lieben, netten Sozialarbeiter, genau. in den Birkenstocks, ne, der daherkommt und uns alle lieb hat. Das ist für viele Leute nichts. Die können mit so einem Gegenüber nichts anfangen. Die brauchen ein starkes Gegenüber. Jemanden, der auch mal richtig auf den Tisch hauen kann. Und der akzeptiert, dass in der Welt auch Kacke passiert. Und der gegen diese Kacke mit all seiner Wucht vorgeht. Und deswegen sagt der, es gibt ja auch zum Beispiel die Metal Church, wo die dann Gottesdienste mit Metal halten, nicht in Kirchen, sondern irgendwo in Kneipen und so, auch in der Schweiz, wo die sagen, diesem spirituellen Anspruch, Leute, die Pracht Gottes, die Kraft Gottes erleben wollen, diesem spirituellen Anspruch, dem müssen wir auch was bieten. Deswegen kann man Metal durchaus auch in gottesdienstlichen Formen erleben. Das war, glaube ich, nee, das ist ein reformierter Pfarrer, der Metal-Pfarrer. Aber ich würde sogar sagen, eigentlich bietet die katholische Kirche von der Ästhetik her, ne? Das siehst du ja auch bei ganz vielen T-Shirts. Da ist ja halb die Einrichtung vom Kölner Dom, die auf jedem zweiten T-Shirt da abgebildet ist, irgendwelche Figuren und so weiter.
Nee, es heißt ja auch Kutte, ne?
Ja,
was
ja.
Die Metaller tragen.
Genau. Man muss auch sagen, auch wenn da ganz viel Symbolik dabei ist, es gibt natürlich aber auch Bewegungen im Metal, die wirklich problematisch sind und wo ich auch sagen würde, das ist richtig schwierig. Also zum Beispiel der Black Metal. Der Black Metal, es gibt zum Beispiel eine Bewegung aus, das kommt vor allem aus Skandinavien. Und diese Leute aus Skandinavien sagen, das Christentum, die sind bei uns eingewandert, die haben unsere Kultur zerstört. Damals. Ne? Die haben die nordischen Götter zerstört, die nordische Sagenwelt. Die haben unsere Kultur hier kaputt gemacht, die Christen. Und die Band Troll zum Beispiel, auch eine ziemlich bekannte Metalband in den Kreisen, die sagt, mit Gewalt soll das Christenleben überzogen werden. Und die haben ein Album, das heißt sehr simpel, tötet die Christen. Und die machen danach auch ihre Musik und ihre Songs. Und daraus hat sich auch zum Beispiel die Band Burzum, das heißt irgendwie Dunkelheit, ich weiß nicht, wie man das korrekt ausspricht, und die haben in einer Zeit, das wusste ich nicht, zwischen 1992 und 1996 haben die zu Gewalt aufgerufen und daraus ist dann auch Gewalt resultiert. Da gab es Morde und vor allem vermehrt Brandanschläge auf christliche Einrichtungen, Kirchen in Norwegen. Da gab es wirklich den Gedanken, wir lösen hier so eine Revolution aus, die uns die alten nordischen Götter zurückbringt und die das ganze verfluchte Christentum hier rausfegt. Und der Black Metal hat schon sehr stark diesen Inhalt von Hass und Hass gegen das Leben, auch gegen das eigene Leben. Und deswegen gab es da auch zum Beispiel mal eine Band, die hat mit ihrem neuen Album Rasierklingen verschickt. Also da waren Rasierklingen drin, damit man sich auch selbst verletzen kann. Und die diese Selbstverletzung gelebt haben, auch viele Leadsänger, die Selbstmord begangen haben und dafür als große Helden, weil sie gemacht haben, was sie gesagt haben, gefeiert wurden. Und dadurch, deswegen gibt es auch eine Unterform Suicidal Black Metal oder Depressive Black Metal. Und die sich da sehr, sehr gegen das Leben richten und massiv zur Selbstverletzung aufrufen und sich gegen zum Beispiel das Christentum rechnen. Und daraus, und darüber könnte man noch stundenlang erzählen, hat sich dann auch sehr viel rechtsradikaler Metal entwickelt, der auch ne, so diese Mannbarkeitsästhetik sehr pflegt und wir gegen die anderen und so.
Aber nicht, dass das eben jetzt so stehen bleibt. Also es gibt ganz viel Metal natürlich auch auf der linken Seite.
Ja.
Und du hast gerade ein paar sehr krasse Extrembeispiele benutzt. Dennoch, die meisten Metal-Bands meinen das natürlich nicht ernst, nee, wenn sie kokettieren mit Satan, Tod und so weiter.
Gibt es eigentlich noch diese Indizierung? Also dass bestimmte Cover auf den sogenannten Index geraten? Und
ja, genau. Aber dieses, das ist ja immer mit Indizierung, das ist ja eine Empfehlung. Ne? Das ist ja ein Empfehlungsqualitätsstempel. Da wissen alle, geil, indiziert, das muss ich haben. Ne? Also, und da kommst du ja gerade heutzutage dran. Ne?
Also es ist eigentlich kein Schutz. Menschen,
das ist für die Leute, die dafür anfällig sind, die freuen sich, also viele Bands freuen sich darüber.
Es gibt in Deutschland natürlich keine Zensur, aber es gibt Dinge, die aus Jugendschutzgründen indiziert werden. Die kann man dann nicht so frei erhältlich kaufen wie andere Dinge. Da ist schon eine gewisse Hürde da, dass man das dann nicht bekommt.
Es ist ein generelles Problem. Wir können Menschen nicht beschützen, wir können Menschen nur stark machen. Jugendliche können wir nur stark machen und ihnen irgendwie beibringen, dass das Leben gut ist und vor allem, ganz wichtig, dass sie gut sind. Dass man natürlich Scheiße im Leben erlebt, sogar eine ganz, ganze Menge, aber dass es möglich ist, aus dieser Scheiße rauszukommen. Und dann können die, egal auf welche negativen Einflüsse die treffen, das hoffentlich selber, dem selber begegnen und selber verstehen, ach, das ist ja nur Ironie, das ist nur ein Symbol, das ist mal ganz gut, wenn ich irgendwie mich auskotzen will, aber keine Philosophie, der ich folgen möchte. Und das gerade als religiöse Vertreter, Alex und ich, auch in Religion gibt es solche ganz negativen, destruktiven Richtungen, vor denen man Leuten auch schützen möchte und die man nicht immer schützen kann, wo man nur sagen, man muss die Leute so stark machen, dass egal woher dieser negative Einfluss kommt, dass die Jugendlichen und später Erwachsenen lernen, selber darauf reagieren zu können und wissen, vielleicht muss ich mir jetzt Hilfe holen zum Beispiel. Das meine ich auch mit stark machen. Einfach, dass Leute wissen, wann muss ich mir eigentlich Hilfe holen.
Also wenn ich völlig unbedarft zum ersten Mal auf eine bestimmt brutale Kreuzigungsdarstellung stoße, dann kann mich das auch sehr anfassen und verstören. Ja?
Das finden ja auch viele Leute pervers, ne? Ihr hängt da an Gefolterten ständig an irgendwelche Wände.
Ja.
Wie ekelhaft.
Oder einige Heiligendarstellungen, die mit ihren Folterinstrumenten, getötet wurden, abgebildet werden.
Das ist schon, das könnte auch auf so einem Metal-T-Shirt
drauf. Ist es auch.
Liebe Kollegen, die Zeit ist abgelaufen. Ich möchte zum Schluss auch noch eine kleine Geschichte erzählen, die mir einfällt zum Thema Musik. Da geht es, glaube ich, eher um Rockmusik, aber es geht ungefähr in den gleichen Bereich. Zwei liebe Freunde von mir sind ein bisschen älter als ich. Ich weiß gar nicht, so 20 Jahre älter als ich werden die vielleicht sein. Jutta und Ulf, die kannte ich aus meiner Heimatgemeinde. Die kamen aber aus einer freikirchlichen Gemeinde und waren da glücklich und haben sich da kennengelernt und dann geheiratet. Da heiratet man dann ja oft relativ früh und so. Und der Ulf interessierte sich wahnsinnig für Rockmusik und hat mit einer Band Rockmusik gemacht. Und das hegte bei den Gemeindeältesten doch großen Argwohn.
Natürlich.
Ja, weil das ist doch so Musik, die vom Satan kommt. Und ich glaube, die beiden hatten vorher gar nicht so ein megakritisches Bewusstsein für ihre Kirche. Und die sind darüber, dass die Gemeinde dann sagte, ja, das dürft ihr aber nicht, also das ist ja vom Teufel. Das hat ein ganz kritisches Bewusstsein ausgelöst, sodass über dieses Musikverbot die mit dieser ganzen Gemeinde gebrochen haben und dann gesagt, ja, dann das kann ja nicht sein. Dann haben, also darüber ist denen diese Engstirnigkeit, so wie sie es dann empfanden, gewahr geworden. Und dann haben sie gesagt, nee, das ist dann, glaube ich, hier nichts mehr für uns. Dann gehen wir woanders hin, wo es in ihrem Sinne dann eben etwas liberaler zuging. Schönen Gruß an dieser Stelle an die beiden. Wir kommen zur Abstimmung. Ist es Sünde, Heavy Metal zu hören? Alex?
Nein.
Urs?
Nein.
Vielen Dank. Ich stelle fest, dass ihr diesmal keine pastoralen Hupen zum Läuten gebracht habt. Alex, ich stelle fest, du hast mustergültig dein Wort Lampenschirm eingebaut. Und Urs auch? Oh, ich habe es nicht gehört. Ach, dann war es ja besonders gut. Wenn du es so besonders gut gemacht hast, dass ich es nicht gehört habe, darfst du jetzt Alex einen aufdrücken fürs nächste Mal.
Danke, danke, danke.
Ja, was ist es?
Hochbett.
Und dieses Wort hören wir, ich bin mir ganz, ganz sicher, weil Alex das sicherlich formvollende tun wird, in der nächsten Folge. Die trägt den Titel:
Ist es Sünde, Yoga zu machen?
Bis dahin, alles Gute.
Ist es Sünde?
Ist es Sünde?
Ja, also.
Ist es Sünde ist ein Podcast der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Musik: Johannes Kraas. Engelsgleiche Stimme: Manuela Reiser. Ton und Schnitt: Johannes Kasser.